herzlich willkommen zurück bei House of Good Vibes, deinem Podcast für ganzheitliche Gesundheit und innere Schönheit. Heute mit einem ganz besonders schönen Interviewgast hier bei mir, der lieben Alina Bannweg-Baumer. Und sie ist Coach für Partnerschaft und Beziehung und arbeitet dabei auf einer tieferen Basis, nämlich an frühkindlichen Bindungsmustern, Selbstwert sowie der Fähigkeit, echte Nähe auch zuzulassen. Und ja, heute sprechen wir darüber, warum die Beziehung vor allem zu uns selbst eigentlich die Grundlage für alles andere ist, sowohl berufliche als auch private Beziehungen. Alina, meine Liebe, ich freue mich sehr, dass du hier bist.
Ja, ebenso, Linda. Vielen, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich auf unser Gespräch.
Ja, ich freue mich auch sehr. Wir haben uns ja vor, sagen wir mal, es waren 3-4 Wochen auf Mallorca kennengelernt über eine gemeinsame Freundin. Und da hat es mich auch gleich total fasziniert, was du beruflich machst, wie du da zugekommen bist. Und relativ schnell stand dir dann fest, dass du Gast in meinem Podcast wirst. Und es finde ich total schön, dass du ja diesen Weg so für dich eingeschlagen bist. Vielleicht kannst du ja ganz kurz auch als Intro nochmal von dir sagen, wie es dazu gekommen ist und ja, wie du eigentlich so für dich diesen Weg gefunden hast, Coach für Partnerschaften und Beziehungen zu werden.
Ja, sehr gerne. Ich habe vielleicht nicht so den herkömmlichen Weg gewählt in die Selbstständigkeit. Also bei mir in der Familie ist es auch so, da ist niemand selbstständig gewesen, also eher in den nächsten hinteren Generationen. Und ja, ich war deswegen auch eine lange Zeit Lehrerin für Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten, insgesamt 10 Jahre. Und ich habe dort auch sehr viel über mich selbst lernen können. Deswegen, ich bin auch sehr dankbar für diese Zeit. Und wie das ja so schön auch im Leben ist, irgendwann merkt man, dass alles Puzzlestückchen sind, die ineinander greifen. Und ja, auch dort war es so, dass ich während der Arbeit mit den Kindern auch den starken Wunsch hatte, dass diese Kinder in sich die Fähigkeit erkennen, dass sie selbst unglaubliche Wesen sind, die alles in der Welt erreichen können. Doch ich habe immer wieder gemerkt, dass ich wie ja, gegen eine Wand gelaufen bin und die Kinder einfach aus gewissen Mustern und Rollen nicht wirklich rauskamen oder immer nur zeitweise. Und ich habe mir früh die Frage gestellt, warum das so ist. Und ich habe immer wieder auch gemerkt, dass sie natürlich auch selbst in einem Umfeld sind, von dem sie geprägt sind, was deren Verwicklung sozusagen ist. Und habe auch viel und eng mit Eltern zusammengearbeitet und habe da auch gemerkt, dass ganz oft Themen der Eltern bei den Kindern ankommen und übernommen werden. Und ja, mir ging es schon früh auch um die Beziehung zueinander, sowohl zwischen den Kindern, aber als auch bei den Eltern hat mich sehr stark interessiert. Und so habe ich dann durch die Elternarbeit und auch durch meine eigene Reise, meine eigenen Beziehungserfahrungen, die ich gemacht habe, diese Leidenschaft entdeckt, mich mit genau diesem Thema Partnerschaft auseinanderzusetzen. Und letztendlich wünsche ich mir so sehr heute, dass indem wir Menschen bei uns anfangen und es, ja, gerade in der Begegnung mit anderen Menschen stoßen wir ja auf unsere tiefen Wunden und Verletzungen, die wir selbst irgendwann einmal gemacht haben. Aber dass, wenn wir uns die anschauen und lösen, dass wir die gar nicht mehr erst an auch die nächsten Generationen weitergeben müssen, sodass die sich das irgendwann zum Thema machen müssen und heilen wollen oder müssten. Genau, also so kam es und ich habe dann vor 8 Jahren meine erste Coaching-Ausbildung gemacht und war ganz fasziniert. Dann ging das immer weiter, immer nebenberuflich, habe ich dann auch gecoacht und vor 1,5 Jahren habe ich mich dann vollkommen selbstständig damit gemacht und ja, bin seitdem als Coach für glückliche Beziehungen unterwegs.
Mega, mega schöne, inspirierende Geschichte, wie es auch dazu gekommen ist. Na, ich finde auch so spannend, dass du gesagt hast, okay, eigentlich, dass dir die Kinderarbeit das in dem Sinne so gezeigt hat, dass man noch früher beginnen darf. Und ich kenne das so aus anderen Religionen, wo eigentlich so, ne, wenn sich ein Paar entscheidet, irgendwie schwanger zu werden, dass man nicht irgendwie schaut, okay, ja, ist man irgendwie abgesichert beim Arbeitsplatz, kriegt man irgendwie Kinder und Elterngeld, sondern dass man eigentlich eher noch viel mehr in diese seelischen Themen auch so, was kann man, wovon kann man sich noch lösen und auch körperliche Reinigung, also so Detox-Prozesse gehören da voll dazu und auch so seelische Detox, ja, und das sowohl bei Mann als auch bei Frau, ne? Also nicht auch nur bei der Frau, was ja manchmal so gesagt wird, dass dann die Frau sich irgendwie dafür vorbereiten soll und deswegen finde ich das eigentlich auch so spannend, dass man da, ja, ne, jeden Einzelnen viel mehr irgendwie, wie du es machst, motivieren kann, sich mit sich selber zu beschäftigen, um dann den Grundstein zu legen für die Beziehung, die man irgendwann mit seinem Kind hat, die das Kind irgendwann mit jemandem hat und die man halt auch mit seinem Partner hat. Und Partnerschaften, egal ob kollegial, privat und beruflich, ja. Das ist also richtig, richtig toll, dass du es machst, Alina. Was mir so meine erste Frage war, die ich jetzt hier notiert habe, ist, dass natürlich die Menschen, die zu dir kommen, die kommen ja wahrscheinlich häufig aus dem Wunsch, eigentlich so Liebe und Nähe vielleicht anders in ihrem Leben zu manifestieren oder noch auf einem höheren Level in dem Sinne, ne, als das, was sie vielleicht gerade kennen. Und trotz dessen, ne, was du ja auch gerade mit den Kindern beschrieben hast, sind es natürlich oft Momente, wo man als Individuum auch immer wieder dran scheitert. Gibt es da irgendwie bestimmte Muster, die du vor allem irgendwie erkennst oder wahrnimmst bei den Menschen?
Mhm. Ja, natürlich stoßen wir immer wieder an eigene Grenzen. Und ich glaube auch, das tun wir so lange. Also wir leben so lange gewisse Muster, bis es irgendwann nicht mehr geht. Also das Leben führt uns immer wieder in Sackgassen oder Situationen. Nicht, weil es uns was Böses will, sondern ich glaube, eben weil das Leben uns auch etwas vor Augen führen möchte, wo wir uns mit beschäftigen dürfen und wo eine Verletzung oft dahinter steht, die wir lösen dürfen. Und so ist es natürlich auch in der Arbeit bei mir so, dass ich oft bei Kunden Muster aufdecke, die sie selbst aus ihrer Kindheit erlebt und erlernt haben. Das heißt, wenn, und so war es eben auch bei mir, ich spreche jetzt einfach direkt mal im Beispiel von meinem Leben, das ist vielleicht auch besser verständlich und nachvollziehbar, wenn ich auf die Muster allgemein danach eingehe. Ich selbst bin bei einer alleinerziehenden Mutter groß geworden, mit meiner Schwester gemeinsam. Und bei mir war so das Muster, was ich mir damals angeeignet habe, dass ich immer nach meiner Mutter schaue. Und sie war oft in Situationen, wo sie überfordert war, wo ihr alles zu viel wurde. Und mein Mechanismus, damit umzugehen, war, dass ich mich dann gut um sie gekümmert habe. Also ich habe geschaut, wie geht es ihr heute? Was kann ich tun, damit es ihr besser geht? Ich war dann sehr empathisch und bin auch nicht so zur Last gefallen. Also ich habe vieles mit mir selbst ausgemacht. Und das Muster, was ich entwickelt habe, ist, ich helfe, um gesehen und geliebt zu werden. Weil ich da auch gemerkt habe, wenn ich für meine Mama da bin, ja, dann schenkt sie mir Liebe. Und das war letztendlich so mein Muster, Liebe zu aufzubauen und zu entwickeln. Und so habe ich mir dann auch natürlich auf der einen Seite wegen dem Thema Mutterwunde, so nenne ich es, aber auf der anderen Seite auch, weil kein Mann in meinem Leben früher war, also mein Vater nicht vorhanden war für mich als Vorbild oder als Mann, der mir Liebe schenkt. Und so habe ich mir dann später auch Männer gesucht, die ich retten durfte. Ja, also Männer, bei denen ich wirklich so mein Helfersyndrom abrufen konnte, so ein bisschen People-Pleaser war. Ich habe mich sehr nach den Bedürfnissen anderer gerichtet, weil das einfach mein Muster war. Ja, ich habe es nicht anders gekannt. Ich war immer stark mit meinem Fokus bei anderen und das war mir vertraut. Und das durfte ich irgendwann erkennen. Und ich habe es natürlich in meinen Beziehungen immer wieder, auch in Freundschaften. Ja, ich war immer diejenige, die sich um die anderen gekümmert hat, die auch dann Freundinnen hatte, die vielleicht auch Hilfe gebraucht haben und Unterstützung von mir. Weil dort konnte ich ja die Helferin sein. Ja? Also es hat sich dann durch mein gesamtes Leben gezogen. Und wenn man es so will, natürlich auch in meinem Beruf als Lehrerin, wo ich Lehrerin für verhaltensauffällige Kinder war. Also auch wieder ein Bereich, wo ich mein Helfenwollen einsetzen konnte. Und Muster haben ja nicht partout etwas Schlechtes, sondern Muster haben beide Seiten. Doch es, wenn irgendwann fällt uns ja ein Muster auf, in der Regel, wenn wir damit anecken. Also das heißt, wir kommen damit irgendwie nicht mehr weiter. Und bei mir war es so, ich habe mir dann in Partnerschaften Männer gewählt, die ich versucht habe zu retten, und ich war irgendwann völlig fertig, weil ich habe mich nicht um mich selbst gekümmert und war immer nur bei den Bedürfnissen anderer. Und das war dann der Punkt, wo ich irgendwann erkennen durfte, aha, ich habe da ein Verhalten, mit dem laufe ich in eine Sackgasse rein, und das Leben will mir scheinbar auch in meinen Partnerschaften, überall im Leben, etwas aufzeigen. Und zum einen, also bei mir war es das Muster dann dieses Helfersyndrom, anderen helfen, um geliebt zu werden. Und genau das Muster kommt natürlich auch ganz oft bei meinen Kunden dann vor. Aber nicht nur das, ich würde auch sagen, häufig sind es Glaubenssätze, ja, wir müssen leisten, um geliebt zu werden, wo wir dann irgendwann merken, wir können nicht mehr in Partnerschaft, wo wir uns aufarbeiten und denken, dann bekommen wir Liebe. Und ich hoffe, das hat jetzt deine Frage beantwortet.
Total. Es hat mich eigentlich noch an so viele andere Punkte gebracht, wo ich mir super viele Ideen gerade kamen, an Geschichten, die ich jetzt auch noch erzählen könnte, ne? Aber ich finde auch, deine persönliche Geschichte hat es jetzt so gut gezeigt, was so Muster sind, und dass es, genau wie du sagst, ne, nichts Schlechtes ist. Wir alle haben irgendwie unsere Muster, und es macht uns ja manchmal auch genau zu den Menschen, die wir sind. Aber bei manchen Dingen, die dürfen wir auch in diesem Leben vielleicht so wieder ein bisschen abstreifen, ne? Um uns irgendwie leichter zu fühlen, um einfach uns auch weiterzuentwickeln, wofür wir ja auch in diesem Leben hier sind. Und trotz dessen glaube ich auch, ne, dass wir uns als unsere Eltern auch immer irgendwie auswählen, um von denen, das sind unsere ersten Lehrer, auch die nicht vorhandenen Eltern, ne? Also wenn auch dein Vater nicht präsent war, oder ja, meine Mutter war auch alleinerziehend. Ich habe meinen Papa alle 2 Wochen gesehen, also er war schon präsent, aber natürlich auch nicht so richtig im Tagesgeschehen, ist das auch natürlich so die ersten Lehren, die ersten Glaubenssätze, die man da auch so mitbekommt als Kind, ne?
Ja, und das zieht sich eben durch, und diese Wunden, die wir da auch mit uns tragen, die sind ja so individuell. Aber es ist eben auch entscheidend, welche Lösungsstrategie wir als Kind wählen. Und genau diese Lösungsstrategie ist oft etwas, was aus einem Schmerz heraus entstanden ist. Und genau deswegen fällt es uns ja dann auch irgendwann zur Last. Ja, weil wir eigentlich einen Schmerz versuchen zu kompensieren mit einer Methode, die aber nicht gesund ist. Ja, also bei mir beispielsweise dieses Helfen, ich durfte lernen, mir selbst zu helfen, ja, mich mal auf mich zu lenken, auf mich zu konzentrieren und gleichzeitig ja anderen die Chance zu geben, sich selbst zu helfen, auch dadurch, dass ich bei mir dann geblieben bin. Aber das ist ja auch so das Interessante, finde ich, dass unsere Muster meistens ganz gut vom Leben aufgezeigt werden. Ja, also, dass wir da immer wieder auch mit in Kontakt kommen.
Ja, genau. Darauf hat sich jetzt auch meine nächste Frage bezogen, bezüglich der Muster. Wenn man jetzt, also würdest du sagen, dann dieses wirklich Selbstbeobachtung, also diese Selbsterkenntnis, ist denn so der erste Weg, auch ein bisschen schon zur Heilung, also dann um die Muster zu erkennen, um das vielleicht auch erstmal nur mal wie aus einer Vogelperspektive für sich betrachten zu können, um dann vielleicht auch so diesen ersten Aha-Effekt, Aha-Moment zu haben und dann da so vorzugehen? Oder wie geht man, also wie würde man jetzt mit diesen Mustern umgehen, oder wie würde man auch herausfinden, jetzt wenn die Hörerinnen zuhören, welche Muster man hat? Was gibt es da so Tools oder einen Kompass?
Also zum einen das Erkennen ist natürlich auch notwendig, dass wir überhaupt erst das Ganze angehen können. Ja? Also ich glaube schon, dass das einer der ersten Schritte ist. Und wenn wir es noch nicht erkennen, dann dürfen wir meiner Meinung nach, meiner Erfahrung nach und was ich auch mit anderen mache, auch auf unsere Triggerpunkte schauen. Also genau die Situationen, Themen, Dinge, die uns vielleicht auch ärgern. Ja, das mich hat zum Beispiel früher extrem viel geärgert und genervt, wenn jemand gesagt hat, ich wäre nicht für diese Person da. Das war für mich wirklich ein Punkt, das hat mich geärgert, weil ich ja der Meinung war, hey, ich bin so sehr für dich da, dass ich ja mich selbst komplett vergesse. Ja, ist natürlich auch, ja, alles im Nachhinein nochmal ein bisschen anders betrachtet. Aber unsere Punkte, wo wir uns selbst ärgern, sei es durch irgendwelche Sätze, die andere zu uns sagen, durch Situationen, wo wir uns echt so richtig auch aufscheuchen lassen innerlich. Also das zum einen sind sehr, sehr starke Hinweise darauf, wo bei uns selbst die Verletzung liegt und wo wir uns irgendwo berührt fühlen. Also da ist eine Wunde in uns, die ist berührt und nur deswegen reagieren wir ja auch so stark auf etwas. Es würde uns ja gar nicht so sehr tangieren, wenn es jetzt ein Thema wäre, was uns überhaupt nicht betrifft. Also zum einen ist es das, auf die Trigger zu schauen, um Verletzungen zu erkennen. Und zum anderen ist es aber auch dieses in Kontakt zu gehen mit der eigenen Geschichte. Und die eigene Geschichte muss gar nicht mal unbedingt nur die eigene gewesen sein, sondern es kann auch sein, dass da Verletzungen in dir arbeiten und wirken, du gewisse Muster zeigst. Zum Beispiel das Thema, dass du große Verlustangst hast. Ja, zu mir kommen auch ganz viele Menschen, die sehr starke Verlustängste haben und immer wieder in Kontakt damit kommen, dass der andere nicht antwortet oder der Partner ist unterwegs abends und man bekommt richtig Angst, dass der fremd geht oder irgendwas Sonstiges passiert, ihm was Schlimmes passiert oder so. Und das können ganz oft auch Themen sein, die in einem arbeiten, die von anderen Generationen stammen. Ja, also da ist vielleicht die Oma gewesen, mit der ich früher viel zu tun hatte, die früher viel für mich da war. Und dann bin ich in Kontakt mit ihrer Verlustangst, die sie mir auf einer unterbewussten Art und Weise mitgegeben hat, weil sie eine Erfahrung von Verlust gemacht hat. Sei es im Krieg, dass sie ihren Mann verloren hat. Und mir dann als Kind weitergibt, achte gut darauf, dass der Mann da bleibt, ja, und versuche ihn bei dir zu halten. Und so entstehen dann in einem selbst auch Themenmuster, ja, die weit zurückliegen. Deswegen, man darf sich selbst auch, um die Muster zu erkennen, so ein bisschen auf die Suche begeben, also zu forschen auch. Was ist denn da eigentlich in der Vergangenheit bei mir, auch in der Familie passiert? Was sind da Themen? Und da auch schauen, dass man dadurch immer wieder in Kontakt mit sich selbst auch geht. Ja? Also ich glaube, man darf da neugierig bleiben, was die eigene Geschichte, die eigenen Themen angeht.
Ich habe auch gerade irgendwie an so eine Familienaufstellung gedacht, die dann manchmal hilfreich sein kann für solche Themen, oder?
Ja, absolut. Also die Sache ist ja auch, dass vieles gar nicht im Bewussten greifbar ist. Ja, also dass wir oft die Themen auch eher herausbekommen durch Arbeit mit Energie. Mhm. Also die verborgenen Themen uns anschauen. Das kann man gut mit einer Familienaufstellung machen, kann man aber gut auch in Meditationen machen, ja, wo man einfach auch zurückreist, weil ich habe zum Beispiel auch ganz viele Kunden und Kundinnen, die sagen zu mir, ja, sie wissen jetzt gar nicht direkt irgendwas aus der Kindheit oder woher irgendwas kommen könnte. Und so darf man da auch offen, denke ich, sein, um Lösungen zu finden, wo man vielleicht zuvor noch gar nicht gesucht hat.
Voll schön. Ich habe auch mal, das kann ich ja auch mal teilen, ich hatte auch mal, so, es war, glaube ich, so 2017, 18, wo ich wieder mehr angefangen habe, mich mit meiner eigenen Spiritualität so wieder ein bisschen mehr zu connecten. Ich glaube, es war vielleicht auch 2018. Und da hatte ich auch so eine echt schöne Meditation gehört, wo es ganz viel so ums innere Kind ging und dann aber aufs innere Kind der Mama, das innere Kind des Papas. Und dann man sozusagen das auch visualisiert hat. Und ich glaube, das erste Mal, wo ich diese Meditation gehört habe, da musste ich so weinen. Also es war wirklich wie so ein richtiger Release, ne? Und jetzt, wenn ich sie jetzt heute höre, ist es so wie, also, ne, da sind so viele Themen irgendwie geheilt, aber ich weiß, erinnere mich noch richtig daran, dass ich da auch so wie so eine Reise gemacht habe damals in die Kindheit meiner Eltern, noch in meine eigene Kindheit, und das war total, total schön. Also deswegen glaube ich total das, was du jetzt gerade gesagt hast, dass man das auch ganz stark wirklich mit, ne, mit Meditationsarbeit machen kann oder ja, es da einfach verschiedene Tools geben kann.
Ja, schön. Und man weiß mehr, als man denkt. Mhm. Ja, das ist auch so interessant, weil oft kommen dann auch Menschen zu mir und sagen, oh, sie wissen echt überhaupt nicht, was dahinter liegen könnte. Und wenn wir dann aber auf einer etwas unterbewussteren Ebene reingehen und ich dann in einer Meditation Satzstarter einbaue, die sie beenden sollen, und dann sind die Personen oftmals im Nachhinein ganz verwundert, was da aus ihnen kommt. Ja, ein Beispiel wäre, meine größte Angst ist es. Ja, und dann kommen Sätze dahinter her, die aus einer Tiefe kommen, die ihnen vielleicht vorher gar nicht so sehr bewusst war, aber die aus ihnen spricht. Ja, also da spricht ja etwas aus einem heraus, wie meine größte Angst ist, dass ich verlassen werde. Meine größte Angst ist, dass ich nicht gut genug bin. Meine größte Angst ist, dass ich versage. Ja, das sind Sätze, die kommen dann, und auch aufgrund dieser unterbewussten Dinge, die da in einem arbeiten, kann man unglaublich viel erkennen, was dahinter liegt.
Ja. Mega, mega schön, dass du so arbeitest. Das ganze Thema, ich habe heute witzigerweise auf jeden Fall hat es gepasst, ist ganz gut thematisch, auch bei LinkedIn dazu was gepostet, was so das ganze Thema auch im Entfernteren hat es nämlich auch mit Selbstliebe zu tun gehabt. Wenn jetzt Menschen oft denken, ja, so Selbstliebe, also Liebe zu mir selbst und eine Beziehung zu meinem Partner, sind ja irgendwie zwei getrennte Paar Schuhe oder zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Was würdest du da so entgegnen und was wäre so deine Argumentation, um die Leute da abzuholen, wiefern das doch zusammenhängt?
Ja, also erstmal, auch wenn das vielleicht nicht alle hören wollen, aber wir ziehen Menschen nicht ohne Grund an. Ja, also wenn wir jetzt sagen, ja, ich, die Beziehung zu mir und die Beziehung zu meinem Partner ist eine ganz unterschiedliche und wir sind zwei unterschiedliche Menschen und es liegt nicht an mir, dass ich bestimmte Menschen mit narzisstischen Zügen angezogen habe und. Ja, das sind schlimme Erfahrungen, das ist auch gar nicht gut zu heißen, aber meine Erfahrung ist auch, dass wir Menschen anziehen, die eine ähnliche Intensität an Schmerz in sich tragen, wie wir es tun. Und das heißt nicht unbedingt, dass wir denselben Schmerz mit uns tragen in den gleichen Konsequenzen und Verhaltensweisen, die es mit sich zieht. Aber es ist oft ein ähnlicher Schmerzpunkt auch, der sich aber ganz unterschiedlich zeigt. So, und wenn wir jetzt davon sprechen, inwiefern die Beziehung zu mir selbst mit der Beziehung zum Partner oder auch zu anderen Menschen zu tun hat, dann ist die Beziehung zu mir selbst immer die Grundlage. Das, was ich im Inneren trage, das bilde ich auch in meinem Äußeren ab. Ich meine, das kennst du ja sicher auch. Und so ist die Beziehung, die wir mit uns selbst eingehen, die nächstwichtigste. Ja? Wir schlüpfen aus dem Bauch der Mutter, sind erst in Symbiose mit der Mutter, mit der Nabelschnur verbunden, werden dann von der Nabelschnur getrennt und wir dürfen dann erstmals schauen, wer bin ich auf dieser Welt? Ja, wer sind die Menschen um mich herum? Und dann entwickeln wir irgendwann unser Selbst, ja, unser Ich. Abhängig natürlich auch mit den Erfahrungen, die wir mit unseren Eltern machen, weil das unsere nächsten Bezugspersonen sind und die einfach auch eine riesengroße Rolle spielen, was Beziehungsführung angeht. Weil wir da lernen, wie Bindung funktioniert. Wir bekommen gezeigt, wie unsere Eltern Beziehung leben oder eben auch nicht. Und wir lernen auch vor allen Dingen als Frau zu sehen, wie geht denn die Mama mit sich selbst um? die Mama als Frau, ja, und als Sohn natürlich, wie geht der Papa mit sich selbst um? Weil das unsere Vorbilder sind. Und wenn ich jetzt eine Mutter habe, die sehr hart mit sich ist, die sehr viel im Tun ist, im Organisieren, im Machen, ja, dann lerne ich als Tochter auch, dass das die Grundlage der Beziehung zu mir selbst ist. Also ich denke, okay, ich muss auch so mit mir sein. Und dann treten wir irgendwann in Partnerschaften ein und bilden diese Welt ja auch auf den anderen ab. Ja? Wir ziehen dann Menschen an, obwohl wir das vielleicht gar nicht wollen, aber die genau sich diese Frau suchen, die total stark im Leben steht, die alles selbst machen will, die überhaupt keine Hilfe annehmen kann vielleicht. Ja, also jetzt mal von einem übertriebenen Beispiel ausgegangen. Und ziehen dann einen Mann an, der vielleicht sich genau diese männliche Energie in der Frau sucht oder wählt. Dann sind wir in Beziehung miteinander, sind als Frau sehr in der männlichen Energie, vielleicht gar nicht so richtig in Kontakt mit uns selbst und haben einen Mann an der Seite, der aber natürlich, weil alles ist immer im Gleichgewicht, ja, oder will im Gleichgewicht sein, der auf der anderen Seite aber nicht mit seiner männlichen Energie in Kontakt ist. Weil er dann eher die weibliche Energie in der Beziehung übernimmt, ja, damit sich alles in der Waage hält. So, und wenn wir uns dann die Frage stellen, inwiefern hat die Beziehung zu dir mit der Beziehung zu deinem Partner zu tun? Ja, unglaublich viel, weil wir ziehen genau den Menschen an, der in unsere Realität passt. Oft ist es auch ein Heilungsversuch ans Familiensystem, ja, wir wählen uns dann nämlich genau den Mann, von dem wir uns gewünscht hätten, dass er damals unser Vater gewesen wäre oder das komplette Gegenteil und hoffen, dass wir geheilt werden im Verlauf der Beziehung, weil wir die Beziehung wieder abbilden in Partnerschaft, die wir in der Kindheit einmal erlebt haben. Ja, und so wachsen wir immer weiter und ja, es gibt ja auch diesen Spruch, du kannst andere nur so lieben, wie du dich selbst liebst. Und ich selbst denke mir auch, Selbstliebe ist ein riesengroßes Wort, aber die Beziehung zu uns selbst sollte immer die erste Priorität sein. Und das ist auch nicht egoistisch, sondern es ist ein natürlicher Egoismus, der notwendig ist, ja, dass wir leben können, dass wir gesunde Beziehungen führen können, weil genau dann, wenn wir uns gut behandeln, ja, gut und nach unseren Bedürfnissen achten oder schauen, was wir brauchen, um glücklich zu sein, genau dann ziehen wir auch einen Menschen an, der genau so mit sich umgeht, der auch auf sich achtet, der gut zu sich ist, denn wir spiegeln uns, ja, und so passiert dann Heilung nicht nur miteinander, aber auch im Verlaufe des Lebens mit unseren Partnerschaften. Und wir dürfen uns stets die Frage stellen, auch in Beziehung, was brauche ich, um mich glücklich zu fühlen? Nicht vom anderen, sondern was brauche ich von mir selbst?
Da kommt mir gerade auch noch eine Frage. Du hast bestimmt wahrscheinlich mit vielen Paaren auch zu tun, die vielleicht ihren Partner genau aus irgendeiner Wunde, aus irgendeinem Muster ausgewählt haben, wo dann aber vielleicht der eine Part, ob es jetzt, ne, also sagen wir mal geschlechterneutral, egal wer es dann sozusagen ist, vielleicht dann aber auf einmal die Dinge, die Muster für sich erkennt, vielleicht auch daran arbeitet, vielleicht auch an diesen inneren Kindthemen arbeitet, diesen alten Glaubenssätzen. Und vielleicht ja da einfach wirklich für sich auch Selbstliebe neu definiert oder auch überhaupt das erste Mal erfährt, ne, wie auch immer. Und dann steht man auf einmal da natürlich und hat eine Beziehung, wo man sagt so, okay, man ist vielleicht auch dann von dem Partner entfernt sich. Es ist wahrscheinlich schwer pauschal zu sagen, aber versuchst du dann auch die Paare so mitzunehmen, dass der andere Partner, hey, jetzt komm mal irgendwie hinterher und geh jetzt auch deinen Weg? Oder wie? Es ist wahrscheinlich sehr komplex jetzt, ne? Aber hast du diese Fälle häufig, dieses Beispiel?
Also in der Regel arbeite ich mit Einzelpersonen zusammen, aber natürlich sind diese Einzelpersonen oft in Partnerschaften. Aber ich bin da auch ein Fan von, ja, wir sind alles Individuen und dürfen in uns selbst natürlich die Themen aufarbeiten und wir bringen die in Beziehung mit ein. Wenn es Doppelsitzungen sind, dann geht es mehr um die Vermittleraufgabe, ja, dass man sich versteht. Denn oft redet man aneinander vorbei oder hört nicht mehr zu oder hört nur das, was man hören möchte. Und wenn jetzt Paare oder ja eben eine Person zu mir kommt, die sagt, und das ist natürlich auch schon öfters vorgekommen, jetzt bin ich an meinen Themen dran und ich habe irgendwie das Gefühl, ich verliere meinen Partner auf diesem Weg oder meine Partnerin, ja. Dann, also zum einen denke ich mir, dass Menschen nicht ohne Grund zusammenkommen. Also wenn es jetzt in der Kennenlernphase ist und die eine Person setzt sich sehr viel mit Spiritualität, mit persönlicher Weiterentwicklung auseinander und stellt sich die ganze Zeit die Frage, passt mein Partner denn zu mir, wenn er sich nicht so sehr mit den Themen auseinandergesetzt? Zu diesem Punkt sage ich oft, es gibt einen Grund, warum der Partner dich gewählt hat. Also da muss auch dann die Offenheit bei ihm bestehen, sich diesen Themen zu öffnen, sonst würde er dich als Person nicht wählen, die sich genau mit diesen Themen so tief auseinandersetzt. Und wenn man schon länger zusammen ist und eine Person nimmt eine andere Abzweigung, ja, dann darf man auch immer wieder schauen, geht der Partner mit oder verlieren wir uns? Weil ich sehe Partnerschaft als tägliche Frage und Entscheidung. Möchte ich noch mit dem Menschen sein oder nicht? Und wenn viele Tage, eine lange Zeit aufeinander folgt, wo man immer wieder die Entscheidung trifft, nein, will ich nicht mehr, dann wäre das ein Zeichen von, ja, okay, dann darf man sich die Frage stellen, ob man überhaupt noch eine gemeinsame Zukunft miteinander sieht. Weil ich glaube, eins der wichtigsten Punkte in Partnerschaft ist, sich zu fragen, was ist unsere gemeinsame Vision von Zukunft? Wo sehen wir uns? Ja, wo wollen wir sein? Und wenn diese Visionen weit auseinandergehen, dann kann man auch davon ausgehen, dass diese Partnerschaft sich immer weiter voneinander entfernt. Ja, und ansonsten ist natürlich der Versuch immer auch da, den anderen so ein bisschen mitzunehmen ins Leben, ja, also oder in die Themen. Und ich finde, wir müssen nicht gleich ticken, um ein gemeinsames Leben aufbauen zu können. Ja, es muss nicht sein, dass die Menschen sich auch oder das Paar sich auf eine gleiche Art und Weise mit Themen auseinandersetzt, weil so geht der eine vielleicht durch verschiedene Coachings an seine Themen ran, der andere macht Sport, liest unglaublich gerne, unterhält sich dann dort mit Menschen, lässt sich inspirieren von irgendwelchen Interviews oder so. Ja, also ich finde, jeder hat eine individuelle Art und Weise, seine eigenen Themen anzugehen. Und wir dürfen uns einfach im Leben auch immer wieder fragen, fühle ich mich wohl mit diesem Menschen? Ja, trägt er dazu bei, dass ich mich gut fühle, ja, dass ich glücklich bin? Und haben wir noch gemeinsame Visionen? Also das wären so die Dinge, auf die ich achten würde, wenn man sich diese Frage gerade stellt.
Ja, mega, total spannend, finde ich das. Du benutzt ja auch viel das Wort oder den Ausdruck Beziehungsfähigkeit, ne? Mhm. Was ja so, wie ich es jetzt einordne, eigentlich davon ausgeht, dass man quasi erstmal die Beziehung mit sich selbst dazu fähig ist. Jetzt haben wir natürlich viel hier irgendwie auch über romantische Beziehungen gesprochen. Kann man das eigentlich komplett so wie die Dinge, die wir jetzt besprochen haben, auch auf berufliche Beziehungen ausweiten, auch sagen wir mal, wie man denn Menschen führt, wie man vielleicht auch Leader ist oder vielleicht auch, wie auch man Vertrauen, sage ich mal, im beruflichen Kontext aufbauen kann?
Mhm. Ja, das Interessante ist, im Beruf bilden wir oftmals unsere Familie nach. Also wir ziehen oft auch in Freundschaften Menschen an, die dann bestimmten Familienmitgliedern ähneln. Und das ist eigentlich ganz interessant, dass es so ist. Ja, so ist dann der Chef im Verhalten vielleicht, wie der Vater es einst war. Ja, oder ja, und so werden wir immer wieder auch vor die Herausforderung gesetzt, uns damit auseinanderzusetzen, was da eigentlich in uns gelöst werden möchte. Und ich finde, Beziehungsfähigkeit wird generell als Skill total unterschätzt, ja, im beruflichen Bereich, denn es hat unglaublich viel damit zu tun, welche Bindungsmuster wir mit uns tragen, wie wir gelernt haben, Menschen zu vertrauen. Wenn es um Vertrauen geht, dann ist auch ganz häufig die Beziehung zu den Eltern sehr entscheidend, weil dort lernen wir erst einmal auch Vertrauen. Können wir vertrauen? Ja? Bekommen wir dieses Vertrauen auch zurückgespiegelt oder müssen wir immer vorsichtig sein in der Welt? Und die Beziehungsfähigkeit zu verbessern, ja, da geht es ja dann darum, auch hinzuschauen, wie sind wir im Umgang mit anderen, wie verhalten wir uns und wie sind andere auch zu uns. Und da können wir unglaublich viel machen. Also ja, es gibt jetzt viele Punkte, die mir da kommen würden, die, an denen man ansetzen kann, aber ich sehe es, um es kurz zu halten, als einen sehr wichtigen Skill, der nicht unterschätzt werden darf. Und auch hier die Beziehung zu sich selbst, wie du auch schon gesagt hast, ja, auch im Business ist das, was an erster Stelle steht. Wir werden ja auch dort, das habe ich auch gemerkt, seitdem ich selbstständig bin, ja, ich werde immer wieder mit mir und meinem Selbstwert konfrontiert, mit allen möglichen Themen, die da entgegenkommen und bin immer wieder dazu aufgerufen, hinter mir zu stehen und zu schauen, hey, wie gehe ich mit mir selbst um? Und da spielt auch die innere Kindarbeit eine riesengroße Rolle, denn so wie du im Kontakt mit deinem inneren Kind stehst, so wirst du auch andere Menschen anziehen. Also es hat eine unglaublich magnetische Kraft, wenn du im Kontakt mit deinem inneren Kind bist und gleichzeitig ist es auch oft so, dass wir dadurch viel besseren Wohlstand, also finanziellen Erfolg kreieren können. Ja, und das ist auch so schön, weil wir kümmern uns da gut um uns selbst. Und es ist, wie als würden andere Menschen, wenn sie spüren, du bist so gut mit dir, ja, als würden die von dir angezogen werden, weil sie auch in diesem Umfeld sein möchten, von dieser Wärme oder dieser angenehmen Energie, die du ausstrahlst. Und das ist, finde ich, so schön, dass eigentlich man diese Arbeit auch so gut auf das Berufsfeld dort hinkopieren kann.
Super schön, welches Bild mir da auch kam, so gerade, ne? Dieses Hand in Hand mit seinem kleinen inneren Kind zu sein, ist halt einfach so ein krasses Harmoniegefühl. Ne, und so ein totales zu sich einfach so stehen, auch zu seinen Wunden und zu seinem kleinen Selbst, was auch noch super verletzlich war und verletzlich ist natürlich auch immer noch. Ich habe hier zu Hause eine Magnetwand, wo verschiedene Bilder von Freunden und Erlebnisse und Urlaube und von mir und meinem Partner, also so ganz Mix, wilder Mix auch von Oma, Opa, Uroma noch, ne? Und da ist auch ein Bild von meinem kleinen Kind, also von mir selber und nicht meinem eigenen Kind, ich habe auch kein Kind, sondern von meinem, also von mir selbst, als ich irgendwie 4 oder 3 oder so war, aber das ist auch so ein Bild, wo ich irgendwie so oft so zeige und da denke ich immer so, es ist so, I watch you, your inner child is watching you.
Ja, genau.
Ja, das finde ich irgendwie ganz süß. Und was mir aber gerade noch kam, das ist auch nochmal eine Zwischenfrage. Du hast bestimmt schon häufiger mal von diesem Ausdruck gehört, dass eine Person oft der Querschnitt seiner oder ihrer besten 5 Freunde ist. Das ist ja auch wieder you get what you attract, so welche Leute ziehst du in deinem Umfeld an und wer ist so dein engster Kreis und was sagt dieser engste Kreis auch über dich aus? Genau, vielleicht kannst du da nochmal was zu sagen, das finde ich auch total spannend.
Ja, und also ich kenne das und ich stehe da auch sehr dahinter. Und dabei müssen das ja nicht unbedingt nur Menschen sein, die wirklich physisch bei dir sind, sondern es ist auch entscheidend, von welchen Menschen du dich sehr stark inspirieren und beeinflussen lässt. Also wenn du jetzt jeden Tag eine Podcast-Folge von einer bestimmten Person hörst oder dir jeden Tag irgendwelche Dinge durchliest von einem Menschen, der dich sehr inspiriert, dann wird auch diese Person zu diesem Kreis dazugehören. Was wir aber auch nicht unterschätzen dürfen, ist, dass wenn es um Freunde geht, auch um Familie, dass wir da wirklich sehr stark darauf achten dürfen, wer uns gut tut und wer nicht. Weil nicht ohne Grund ist es oft so, dass sobald wir uns selbst weiterentwickeln und uns sehr bewusst mit uns selbst beschäftigen, dass wir dann oft auch unseren Freundeskreis wechseln oder gewisse Freunde nicht mehr so im Zentrum unserer Aufmerksamkeit stehen, weil wir uns vielleicht viel bewusster darüber werden, wer uns gut tun und wer nicht. Und das beeinflusst uns auch auf unterbewusste Art und Weise. Also es kann auch sein, dass wenn du einen Freund hast oder eine Freundin, die immer wieder dir ihr Leid oder sein Leid erzählt und du willst da sein und merkst aber irgendwie, diese Person kann nicht so richtig mit dir mitgehen, mit deinen Themen. Und du neigst dann vielleicht dazu, auch von eher Themen zu berichten, die dir schwer fallen, nur um der Person nah zu sein. Ja, dann gehst du auf eine Energieebene herunter, nur um den Kontakt zu halten. Und es ist ja dann an diesem Beispiel jetzt mal auf die anderen Kontakte auch selbstverständlich übertragbar, dass du immer deine Energie an die Menschen angleichst, mit denen du verbunden sein möchtest. Und es geht eben genauso in die andere Richtung. Dann gibt es Menschen, die freuen sich mit dir, die erwecken in dir so ein bisschen die Version, die vielleicht deine Wunsch-Zukunftsversion ist. Und du kommst mit der immer mehr in Kontakt und hast so eine Freude im Zusammensein mit diesen Menschen. Und du spürst, du gehst aus Treffen mit diesen Menschen gefüllter heraus als vorher. Ja? Also deine Batterien sind richtig geladen und du hast das Gefühl, ja, das ist richtig so. Ja? Ich bin wieder im Kontakt mit mir und meiner Essenz. Das sind die Menschen, die einem gut tun. Aber die Menschen, wo wir danach erschöpft sind und die uns eher Energie ziehen, ja, und das heißt nicht, dass es jetzt jedem nur noch gut gehen soll, ja, sondern bewusst zu schauen, welche Menschen tun mir gut und wer zieht eher an meiner Energie und sich da auch ehrlich gegenüberzustehen und zu schauen, okay, ja, wo darf ich vielleicht ehrlich hinschauen, wo versuche ich, die Beziehung aufrechtzuerhalten und bin vielleicht nicht mehr ich selbst, nur um die Verbundenheit zu behalten. Und auch da, ja, wir entwickeln uns, wir dürfen uns da lösen. Und wir sind immer auch ein Stück weit in unserer Entwicklung dort von den Menschen, wo wir uns beeinflussen lassen.
Ach, das ist echt so, also ich bin total dankbar, dass wir auch dieses Interview hier heute aufnehmen, weil es sind so wichtige Aspekte, die du hier jetzt genannt hast. Und ich glaube auch, dass es ja sind Themen, womit man sich einfach auch viel mehr mal mit auseinandersetzen darf, auch wenn man, ne, so auf seinem Weg ist. Und ich sag mal, ich habe auch immer so das Gefühl, es kommen immer wieder neue Facetten, die dann vielleicht gesehen werden dürfen. Ne? Es kommt ja nicht immer alles irgendwie auf einem Batzen, dass man dann irgendwie gleich auf dem Schirm hat. Ne? Und ich finde, das ist etwas, was man einfach, ja, was, glaube ich, jeder Mensch darf sich mehr irgendwie mit diesen Themen auseinandersetzen, um halt noch glücklicher und noch freier auch irgendwie zu sein, ne? Und noch mehr, ja, sich wirklich so ein, ja, so ein schönes Level für sich zu erreichen. Ja. Wir sind in dem Sinne eigentlich schon auch bei der letzten Frage angekommen. Und da habe ich eigentlich auch sowas notiert wie, ob es irgendwas gibt, was dich komplett vielleicht auch schon mal in deiner Arbeit überrascht hat. Also vielleicht, ne, einfach vielleicht, was auch wieder eine Reflexion von deinem eigenen Leben war, irgendwie so ein Aha-Moment oder auch etwas, was für dich so einleuchtend ist, dass du es heute auch noch mal voll gerne teilen möchtest mit den Zuhörerinnen.
Ja, also es gibt viele Punkte, die mir da immer wieder sehr stark einleuchtend waren. Ich deswegen die Arbeit, die ich heute mache, ich bin durch die ganzen Themen ja selbst durch und deswegen ist es aber auch, glaube ich, so greifbar für andere, wenn ich darüber spreche oder mit ihnen arbeite. Was mich damals, und das war wirklich augenöffnend, ja, was mich sehr überrascht hatte, war, dass wenn man selbst jetzt in meiner Situation ja eher so ein bisschen People-Pleaser ist und eher in dieser Helfer- oder Retterrolle, dass man eine lange Zeit davon ausgehen kann, dass man anderen etwas Gutes tut, damit, dass man sich selbst verliert. Und das war für mich so prägend, als ich erkannt habe, dass ich, indem ich anderen helfe, mich versuche aufzuopfern, anderen damit gar nichts Gutes tue, weil ich ihnen die Fähigkeit zur Selbstermächtigung nehme. Weil ich bin ja immer die Lösung gewesen. Ich war ja immer zur Stelle. Ja, und das war ein Schatten, den ich mir anschauen durfte, der für mich unglaublich hilfreich war zu erkennen und wo ich, glaube ich, auch heute vielen anderen Menschen dadurch die Augen manchmal so ein bisschen öffnen kann oder ihnen sie unterstützen kann, dahin zu schauen. Weil wir denken ja, indem wir helfen und retten und uns selbst verlieren und vergessen, unsere Bedürfnisse hinten anstellen, denken wir, wir tun damit was Gutes. Ja? Und wir dürfen uns da wirklich selbst ehrlich gegenüberstehen und hinschauen, dass wir uns eigentlich den Selbstwert nur dadurch geben und Bedeutung, indem wir uns dieses Gefühl vermitteln wollen von, ja, wir waren für andere eine Hilfe und wir haben für andere was Gutes getan, aber dass es gar keine Hilfe zur Selbsthilfe ist, vergessen wir oft dabei. Und deswegen ist es eigentlich nur eine Lüge, die wir uns da selbst dann lange Zeit erzählen. Und ich glaube, aus dieser Lüge dürfen viele sich lösen. Ich durfte mich selbst daraus lösen und es nicht länger als egoistisch betrachten, sich um sich selbst zu kümmern oder andere als egoistisch zu bezeichnen, die auf sich selbst achten, sondern genau, wenn wir davon getriggert werden, dass andere sehr viel auf sich schauen, dass das für uns ein Anreiz sein darf, mehr auf uns selbst zu achten.
Ja. Ich glaube, das war auch nochmal so voll das Wichtige, was du heute geteilt hast, dass wieder ne, die eigenen Trigger anschauen und dann auch da liebevoll hingucken, was kann da vielleicht dahinter stecken. Ja. Ach, Alina, richtig, richtig toll. Es ist wirklich toll, welche Arbeit du machst und ich finde auch diese Themen, ja, ist halt etwas Universelles, ne? Jeder einzelne Mensch darf sich damit mehr auseinandersetzen.
Ja, ja. Absolut. Und es ist, wir sind alle auf einer Reise, ja, es hört irgendwie nie auf. Ich bin selbst immer wieder verwundert, aber es gibt immer wieder was Neues, um das wir uns kümmern dürfen. Aber wichtig ist, dass wir nicht aufhören und dass wir auch nicht aufgeben, weil es geht immer weiter. Und das ist ja auch irgendwo das Schöne, ja, dass wir aus den dunkelsten Momenten auch so viel Licht mitnehmen können. Und das, ich glaube, daran dürfen wir uns selbst einfach immer und immer wieder erinnern.
So schön gesagt. Ja, ich sage auch immer gerne zum Abschluss von meiner Episode zu meinen Gästen, keep going and growing.
Ja, wie passend, oder? Ja,
das passt auf jeden Fall sehr, sehr gut.
Ja.
Ach du Liebe, danke schön für dein Sein. Ich werde alles in die Shownotes packen, was es so zu dir gibt, wo dich Leute finden können, wenn sie dich kontaktieren können, wenn es vielleicht auch irgendwie nochmal Rückfragen gibt zu bestimmten Themen. Ne, du hast einen tollen Social-Media-Instagram-Account, den ich verlinke, deine Webseite, wo deine Leistungen natürlich auch alle stehen und wie du mit Menschen arbeitest. Und ja, ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen, vielleicht mal in München oder auf Mallorca oder auch mal zu Gast bei dir im Podcast, weil du hast ja auch einen Podcast, den werde ich auch natürlich verlinken.
Ja.
Ja, mega
schön. Ja, Linda, vielen Dank für die Einladung und so bin ich auch ganz gespannt, schon umgekehrt von dir ganz viel zu erfahren. Ja, deswegen genau in meinem Podcast wirst du ja auch eingeladen sein. Ich freue mich auch schon auf diese Folge, auf dieses Gespräch und ja, ich danke dir für dein Sein, für all die Fragen, die du hier eröffnet hast, sodass ich natürlich auch dazu antworten durfte und ja, wünsche dir auch von Herzen hier alles Gute.
Dito, du toller Mensch. Bis ganz bald.